Chatterbox auf Radio Bremen 4, das ist Radio mit einem Gast und heute zu Gast ein Mann, der, ja, muss ich sagen, also für den, der hier das Gespräch führt, über Jahrzehnte lang so etwas wie eine Instanz war. Ich würde gar nicht sagen Vorbild oder Idol, sondern einfach eine Instanz. Das waren Sie, Peter von Zahn, das muss man wohl so sagen.
Was ist eine Instanz?
Das ist so ein Beurteilungskriterium, wie man kann es besser oder schlechter machen als.
Aha, eine Markierung auf Ihrem Wege zum Überspringen.
Nein, was mich betrifft wohl weniger, aber was, sagen wir mal, so den Standard des deutschen Fernsehens nach dem Krieg betraf, was heißt nach dem Krieg, also als es entstand, das ist ja praktisch erst in den 60er Jahren, für die unsere jüngeren Hörer, für die das Alltagsumgebung ist, kann man das ja ruhig mal sagen, so lange gibt es das ja noch nicht und einer der Pioniere dieses deutschen Fernsehens, so wie es jetzt ist, der sitzt hier mit am Chatterbox-Tisch, aber nicht nur das. Es sitzt auch einer der Pioniere dessen, was wir gerade hören, nämlich des deutschen Nachkriegsrundfunks hier mit am Tisch. Und das meine ich mit Instanz. Also ich meine Reportagen aus Amerika, das war Peter von Zahn in den 60er Jahren, oder war es das nicht?
Naja, ich hatte das Glück, dort 10 Jahre lang mehr oder weniger als Einziger zu regieren und meine Stimme eben häufig zu Gehör zu bringen. Das war ein Zustand, der sich ja für Kollegen nie wiederholt hat. Ruge hat ihn mal eine Zeit lang in Moskau genossen.
Hat ihn noch.
Und jetzt hat er ihn, er hat einfach bewiesen, dass er immer gut war.
Jetzt vor allen Dingen wieder,
ja.
Nicht?
Haben Sie es gesehen? Ja, ich habe die Sachen von ihm gesehen und ich hoffe, dass man ihm einen Preis dafür gibt.
Er hat einen kleinen Supergong, glaube ich, schon bekommen.
Ja, der ist ihm hingeschickt worden, ja. Aber wir möchten es ein bisschen, oder ich möchte es ein bisschen dicker haben, ja. Und habe auch mir schon ausgedacht, wie man das erzielen kann.
Ah ja.
Also passen Sie auf im Oktober.
Das finde ich auch. Aber Ruge, das ist sozusagen also das Beste vom Besten, sagen wir mal. Das hat man jetzt, glaube ich, in dieser Putschsituation in Moskau gesehen. Der Einzige, der sofort präzise und genau Hintergrund.
Richtig, ja.
Das bringt mich ganz schnell auf die Frage, Sie haben es nun so lange gemacht. Könnten Sie es mit wenigen skizzierenden Worten sagen, was zeichnet einen guten Fernsehreporter, Fernsehkorrespondent, also einen guten Ruge eigentlich aus?
Naja, was zeichnet den guten Journalisten überhaupt aus? Das ist ein sehr weites Feld. Ich will es mal wirklich auf den Fernsehjournalisten beschränken. Da kommt es darauf an, sich von der Technik nicht übermannen zu lassen, sondern nach wie vor den Kontakt zu Personen zu finden, so als ob niemand anderes dabei wäre. Als ob es ein Kameramann und ein Tonmann und eine Dame, die mit dem Notizblock dabei sitzt und all das gar nicht gäbe. Das ist eine, ich will mal sagen, halb technisch, halb psychologische Grundvoraussetzung, dass man den Menschen, den man fragt, aus dem man eine Information herausbekommen will, der einem eine Situation zu schildern hat, bei der man vielleicht gar nicht zugegen ist, dass man einen solchen Menschen vergessen machen lässt, dass er sich in einer durchaus künstlichen Situation befindet, nicht wahr? Millionen von Leuten gucken zu. Das muss er vergessen. Und das ist eine der Künste, die man beherrschen muss. Man beherrscht sie vermutlich instinktiv. Viel lernen kann man dabei nicht, aber ein paar kleine Kniffs gibt es schon. Und im Übrigen, alles das, was man einen Mann vor der Fernsehkamera fragt oder was man mit der Fernsehkamera macht, macht man ja mit dem Mikrofon oder mit dem Bleistift als Presseberichterstatter auch. Natürlich, da sind andere Techniken noch notwendig. Am Rundfunk muss man also alles das beschreiben, was der Zuhörer nicht sieht, nicht hört, nicht fühlt, nicht riecht. Ja, und beim Fernsehen muss man genau das Gegenteil machen. Das heißt, alles, was er sehen und hören kann, soll man ihn ungehindert ans Ohr klingen lassen. Und nun kommen die Zusätze. Also mehr will ich jetzt ins Einzelne nicht gehen.
Das war schon eine kleine Lehrstunde. Also Peter von Zahn, ein großer Mann des deutschen Fernsehens und Radios. Gucken Sie eigentlich noch Fernsehen und hören Sie noch viel Radio oder haben Sie es jetzt eigentlich nach diesen Jahrzehnten auch ein bisschen leid und lesen ganz viel und schreiben ganz viel? Worauf wir ja noch kommen.
Sie ich haben sehe nicht sehr viel Fernsehen, aber natürlich in
sind Sie verkabelt?
Zeiten, bitte?
Sind Sie verkabelt? Und können Sie
ich
jetzt
bin verkabelt.
Diese
ich 16 kann alles,
Programme,
ich kann alles,
alles
kriegen, was ich haben will und sehr vieles will ich nicht haben, aber manches doch. Und in diesen Krisenzeiten, also sagen wir mal seit dem Sommer 89, bin ich sehr viel mehr am Fernseher, als ich es früher war. Allerdings fast ausschließlich zu aktuellen Sendungen, meistens den Nachrichtensendungen, gelegentlich oder häufiger jetzt auch den Magazinsendungen, obwohl ich mir eigentlich Specials mit einer eigenen Thematik vorziehe. Und natürlich höre ich und sehe ich viele ausländische Programme, bei denen im deutschen Sprachraum die Österreicher uns den Rang ablaufen.
Finden Sie auch, Herr Finn, ja.
Zeit im überall. Auf allen Gebieten sind sie irgendwie besser, schneller, witziger, unbekümmerter, nicht so eingeengt, wie bei uns viele Leute am Fernsehen moderieren. Naja, und dann natürlich das neue Ereignis am Satellitenhimmel, CNN.
Haben Sie?
Ja, das sehe ich auch in diesen Tagen jetzt dauernd. Ich lasse es dauernd laufen.
Prima.
Ich habe zum Glück mehrere Apparate und kann also brauche nicht nur hin und her zu schalten, sondern kann einen immer laufen lassen. Und das ist CNN in meinem Fall, weil ich da etwas Neues wittere, was es bisher noch nicht gegeben hat. Es hat im Fernsehen bisher, außer, sagen wir mal, bei großen Ereignissen wie Begräbnis Churchills oder Adenauers oder Hochzeiten prominenter Prinzen und Prinzessinnen, noch niemals eine Zustandsbeschreibung mit der Kamera laufend und synchron mit dem Ereignis gegeben. Und nun, im Golfkrieg ging das nicht, aber in Russland ging es. CNN hatte eine Kamera auf einem Hoteldach, von dem aus man sowohl das russische Weiße Haus wie das Hotel Ukraine, wie die großen Prospekte mit den querstehenden Straßenbahnwagen und Lastwagen und Panzern sehen konnte. Und von dort wurde mit ganz knappen Unterbrechungen viele, viele, viele Stunden lang der Fortgang, die Ungewissheit, das Risiko und schließlich die Begeisterung einer Revolution geschildert.
Chatterbox auf Radio Bremen 4 mit Peter von Zahn im Studio. Peter von Zahn, Sie sind, was mich völlig überrascht hat, weil ich Sie für eine zeitlose Instanz eben des Fernsehens und des Radios gehalten habe, 1913 geboren. Das ist ein Jahr älter als mein Vater, der schon gar nicht mehr lebt. Und eine Generation, von der auch gar nicht so irrsinnig viele übrig geblieben sind, weil es nämlich eine Kernkriegsgeneration war. Das waren die richtig jungen, starken Männer, die von 39 bis 45 in den Zweiten Weltkrieg zu ziehen hatten. Da kommen wir vielleicht noch drauf. 13 geboren, jeder kann rechnen, das ist ein mittleres bis etwas schon höheres 70er Alter, das Sie erreicht haben. Ihnen geht es gut, wie ich sehe, Sie sind rüstig dabei und fidel. Und als Sie 10 Jahre alt waren, wenn ich das richtig rekapituliere, 1923, irgendwann im Oktober, kam ein bis dahin als Staatssekretär und sonst, glaube ich, auch in Reichswehrdingen tätiger Hans von Bredow zu seinem Ziel. Und es gab auf einmal Hörrundfunk. Erinnern Sie sich als Zehnjähriger eigentlich? Das müsste das doch noch eine
Ja,
Sache.
sehr genau. Sehr genau. Ich hatte einen bastelnden Bruder, der später Mathematik- und Physiklehrer war und ein großer Musiker. Der baute für diese Ereignisse einen Detektorapparat. Das war irgendein silberner Haufen, kleiner Haufen, auf dem man mit einer Nadel hin und her kratzte, bis man im Kopfhörer, den gab es dazu schon, Töne hörte, die wirklich von fern her kamen. Und so habe ich zum Beispiel die Eröffnung des Leipziger Rundfunksenders miterlebt.
1923.
1923, mit dem niederländischen Dankgebet, das ich seitdem immer wiedererkenne. Sonst bin ich gar nicht gut im Wiedererkennen, aber das erkenne ich immer wieder.
Und die Familie saß, wie die alten Bilder es zeigen, um den Tisch herum. Jeder hatte diese unförmigen Kopfhörer auf und
Richtig, ja.
lauschte diesem Zischen und Raschen.
Meine Eltern haben dieses System zwar nicht mit dem Detektor, sondern mit einem etwas besseren Apparat noch bis 1944 bevorzugt, damit sie sich gegenseitig nicht stören oder einen Dritten stören. Meine Mutter häkelte, mein Vater verwickelte sich in die Kabel, die zum Apparat führten, aber beide hatten also die Ohrenklappen des Kopfhörers auf und fingen zu gleicher Zeit an zu lachen oder verzogen zu gleicher Zeit den Mund und man wusste nicht warum.
Eine witzige Vorstellung. Also das Radio hat mit dem Kopfhörer angefangen,
Ja,
das wissen ja auch die
ja,
wenigsten. Irgendwann kam dann der Lautsprecher, auch ein Begriff, der, glaube ich, im Faschismus sehr stark propagiert worden ist, weil ich weiß ja nicht genau, das Wort gab es vielleicht schon vorher. Hat denn dieses Ereignis, das Sie mit diesem neuen Medium, in dem wir uns jetzt befinden, als sei es das älteste der Welt, hat Sie das so fasziniert, dass Sie gedacht haben, das muss ich machen?
Eigentlich nicht. Ich habe mich vor dem Radio hören und machen lange gedrückt und bin darauf im Grunde genommen erst während des Krieges gekommen, als ich musste. Da war ich, wie Sie wissen, ein Leutnant in der PK und wir arbeiteten mit dem Lautsprecher, den wir in den vordersten Gräben aufstellten, und dann wurde den Russen rübergerufen über mehrere Kilometer hinweg, sie sollten sich ergeben, sie seien umzingelt. Tatsächlich waren wir umzingelt meistens, und aber manchmal kamen dann auch Russen, die nicht so gut informiert waren. Manchmal kam auch eine Gegenstimme von der anderen Seite aus der Nacht heraus mit einem Berliner Akzent. Das war dann ein deutscher Emigrant, der auf der anderen Seite sprach. Also mit diesen Dingen habe ich mich während des Krieges beschäftigen müssen. Ganz zuletzt hatte ich sogar noch einen kleinen winzigen Soldatensender. Alles Übrige war in Kurland, wo wir eingekesselt waren, nicht mehr zu hören. Außer natürlich BBC, die haben wir immer gehört. Und dann haben wir versucht, mal selber ein bisschen mit Schallplatten und kleinen Sketchen Unterhaltung für die Lanzer in den Gräben zu machen. Aber das war nur ganz kurz. Dann kam ich nach Hamburg und kam eigentlich als unbeschriebenes Blatt dazu, im Radio Hamburg, später Nordwestdeutschen Rundfunk, einen Rundfunksender aufzubauen.
Also in den Zeiten der 10 Jahre, kann man sagen, von 23 bis 33, wo es das Radio eben auch schon gab, das dann die Nazis so groß ausgebaut haben durch die Volksempfänger und Goebbels, diese ganzen Geschichten, da hat sie das nicht so fasziniert. Also sie waren nicht wie ihr Bruder ein Technikbesessener.
Nein, Technik gar nicht. Und der Rundfunk wurde einem ja vergrault.
Ja.
Natürlich hörte man hin und wieder Rundfunk, wenn man konnte. Wenn man sich sicher fühlte, konnte man also BBC hören oder den Schweizer Sender. Aber die deutschen Sendungen, die hochpolitisiert waren und wo eigentlich jeder Programmpunkt nach totalitären Kommandoprinzipien eingesetzt wurde, sagten mir nicht zu. Ich habe während meiner Studentenzeit nie einen Radioapparat auf dem Schreibtisch
Das hatte
stehen
auch
gehabt.
wahrscheinlich, das hatte man einfach nicht. Oder hatten
Naja, es
das
gab damals
Kommilitonen
doch
noch?
auch schon eine ganze Menge Leute, die, wie soll ich sagen, besessene Radiohörer waren und die größere und immer größere Apparate aufbauten, was aber auch unter Umständen damit zu tun hatten, dass sie halt ausländische Sender hören wollten, um sich ein gerechteres Bild der Lage zu verschaffen.
Chatterbox auf Radio Bremen 4 mit Peter von Zahn im Studio, von dem wir gerade erfahren haben, dass er zwar sehr bewusst mitbekommen hat, wie das Radio, das elektronische Medium Nummer 1 in diesem Jahrhundert, zum ersten Mal in Deutschland sendete, das war im Oktober 23, und wie die Familie noch bis in die 40er Jahre hinein mit den Kopfhörer bewaffneten Detektorempfängern lieber umging als mit den Lautsprechern, aber selber eigentlich das gar nicht so doll fand, weil er einen ganz, wie das so oft vorkommt in den Familien, einen technisch besseren Bruder hatte, und der hatte das immer alles schon und das wollte man dann irgendwie nicht. Vielleicht war es auch nicht so, Peter von Zahn. Aus Ihrem wunderbaren Buch, das eigentlich Anlass für dieses Gespräch ist, um ganz ehrlich zu sein, ein Buch, das schon viel gerühmt worden ist durch Besprechungen, unter anderem, ich habe von Nowotny schon lange nichts mehr gelesen, aber er hat es besprochen und gelobt und vollkommen zu Recht. Ich habe es mit Begeisterung gelesen. Peter von Zahn, Stimme der ersten Stunde, Erinnerungen Band 1, erschienen bei DVA. Das ist die Zeit von 1913 bis 1951, also bis sie dann das wurden, als was man sie eigentlich kennt, nämlich den Fernsehreporter aus Amerika. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dieser Peter von Zahn fand das Radio belanglos am Anfang. Und war eigentlich Historiker, wenn ich das aus diesem Buch richtig
Richtig,
entnommen
ja.
habe. Sie haben richtig studiert, wie sich das gehört.
Nicht wie sich's gehört, aber richtig.
Bei einem Historiker, der sogar heute noch einen Namen hat,
Gerhard Ritter.
Gerhard Ritter, in einer Zeit, die bestimmt hochspannend war,
Ja.
Freiburg im Breisgau.
Für, ja, es war ja nicht nur dort, sondern auch in Jena, in Berlin,
Ja.
dann zuletzt in Freiburg im Breisgau. Das war so eine letzte Oase, in der man sich noch einigermaßen frei bewegen konnte und so nahe an den Grenzen der Schweiz und Frankreich war irgendwie die Atmosphäre etwas anders als sonst im
Was
Dritten
mich
Reich.
überrascht hat an dem Buch ist, ich kenne den Peter von Zahn, wie gesagt, aus den zahllosen Reportagen, die im Fernsehen 60er, 70er Jahre flimmerten. Ein Peter von Zahn, der ungeheuer direkt war und ist ja immer noch, der das Reportersein wirklich aus dem FF beherrschte, Dinge sozusagen, wie man es früher sagte, faktografisch darstellte. Also er beschrieb nicht irgendein Gerät, Rasenmäher oder was auch immer, sondern er setzte sich dann eben drauf, um zu zeigen, wie es funktioniert. Er war in Person jemand, der auch die technische und ganz andere Lebenswelt Amerikas sozusagen in seiner Person, wie ich probier's es mal an eurer Stelle, rüberbrachte. Dieser Peter von Zahn war doch in seiner Studienzeit ein ganz anderer, nachdenklicher, ein wissenschaftlich Forschender. Sie schreiben immer zwischen verträumt und verliebt. Also, so habe ich sie nie gesehen im Fernsehen.
Na, vielleicht ist das der echte Peter von Zahn, den Sie da aus dem Buch kennenlernen. Ich möchte aber berichtigend einfügen, dass man ja Berichten auch erst lernen muss. Und ich habe schon während meiner Studienzeit sehr genau hingeguckt, bei wem kann ich lernen. Das war natürlich damals ein Lernen, wie man schreibt, für die Zeitung, für Zeitschriften, ein Buch. Ja, das habe ich gelernt. Und da habe ich meine Vorbilder mir ausgesucht und die habe ich analysiert und denen habe ich versucht nachzueifern,
Sie waren,
mit mangelndem Erfolg
Sie,
natürlich.
Sie haben neigen zum englischen Understatement, das hat ja auch seinen Grund. Sie waren bei Ullstein Und haben nach ihrem Promotion, wenn ich das richtig verstanden habe, aus dem Buch dort einen Job bekommen. Als.
Es hieß damals nicht mehr Ullstein.
Ah.
Es hieß Deutscher Verlag, aber es war der alte Ullstein Verlag, der arisiert worden war.
Ja.
Was der war in die Hände der Partei übergegangen war, aber Herr Eher, der Eher Verlag, war der Besitzer.
Ah, ja.
Aber natürlich waren die Mitarbeiter des Ullstein Verlags, soweit es nicht Juden oder ganz prononciert Linke waren, waren ja noch da. Der Verlag musste ja Geld verdienen für die Partei, nicht wahr? Und ich war im Buchverlag, der sich von den bereits ein wenig umorganisierten Teilen des Verlags unterschied, in dem dort alles so weiterging, wie es gegangen war. Unter anderem auch, das ist vielleicht für jemanden interessant, der am Radio so interessiert ist wie Sie, Autoren des Verlages waren Leute, die sich verstecken mussten, die abgesetzt waren. Zum Beispiel der Intendant des Breslauer Rundfunks. 1933 von den Nazis abgesetzt, wurde von dem Ullstein Verlag bzw. Deutschen Verlag unterhalten.
Der aber schon im Parteibesitz war.
Der schon im Parteibesitz war. Der durfte da seine Lyrik veröffentlichen. Ebenso Herr von Scholz, der spätere Intendant des Münchner, des Bayerischen Rundfunks.
Ja.
Und der, von dem ich eben redete, der ehemalige Intendant des Breslauer Rundfunks, war nach dem Dritten Reich der Gründer und erste Intendant des Südwestfunks.
Mhm.
Die kannte ich.
Ja.
Einfach dadurch, dass ich für sie die Buchpropaganda machte, ihre Lyrik anpries.
Mhm.
Und
Sie waren in der Pressestelle dieses Verlages, wenn
man
so will.
Das war die Werbung, die Buchwerbung.
Ach so, also, wo man, Marketing, würde man heute sagen.
Marketing, wo man also Prospekte und Anzeigen fürs Buchhändler Börsenblatt machte.
Aber Sie waren doch eigentlich ein promovierter Historiker, der eine ganz hoch interessante Arbeit geschrieben hatte. Ich habe es jetzt über die Wiedertäuferbewegung und
aber
da
damit,
endlos geforscht hatte.
Ja, damit konnte man ja nicht eine Frau und womöglich eine Familie unterhalten.
Das war
also,
Ihnen gleich klar.
Ich musste und
warum haben Sie nicht gleich was Ordentliches studiert, wie Jura oder was?
Habe ich doch.
Ach so.
Ich habe nur gesehen, dass man sich bei Jura furchtbar langweilen kann und das wollte ich nicht.
Wieso sind Sie auf Geschichte gekommen?
Das war immer ein Hobby von mir, Geschichte zu lesen.
Also Ihnen war irgendwann klar, ich studiere das, was immer mein Hobby war.
Ob man das gebrauchen kann
oder
nicht.
Ob man das gebrauchen kann oder nicht.
Ich sehe die Dinge historisch auch heute noch.
Ja.
Interessiert mich immer, wo kommt etwas her und zu welcher Jahreszahl muss man es einordnen und wann ist ein Mann, der vor 700 Jahren gestorben ist, nun eigentlich geboren, wen hat er damals alles erlebt? Das sind Dinge, die mich aus einem Grund, den ich nicht weiter analysieren kann, immer interessiert hat. Geschichte, das Werdende zu studieren und zu beschreiben und dann irgendwann ein Ergebnis zu erkennen, fand ich immer höchst aufregend.
Es gibt ja viele, die sich den Journalistenberuf heute vornehmen, weil es auch ein bisschen ein Modeberuf geworden ist und weil es so viel zu tun gibt. Wir haben ja so viele Sender und so viele Zeitungen. Und die fragen dann auch natürlich gelegentlich bei uns dann mal an, wie wird man denn das? Ich gebe die Frage weiter. Peter von Zahn, ein wirklich alter Kempe. War es so, wie Sie es gemacht haben, richtig? Was ganz anderes studieren?
Ja. Offenbar war es richtig, denn ich kann halt eben jetzt vor einem Mikrofon sitzen und noch was erzählen, Geschichte. Könnte aber auch über die Zukunft reden, wenn es notwendig wäre. Ich meine, dass man einem jungen Mann, der einen fragt, und ich werde natürlich häufig gefragt, schon ein paar praktische Hinweise geben kann, wo es gute Schulen und wo es gute Vorbilder gibt und wie man es anfängt, sich ein Volontariat
Na gut,
zu
das ist klar.
erschleichen und so weiter. Aber darüber hinaus muss jeder seinen eigenen Weg finden und eine gewisse Spezialität muss er mitbringen. Ja, es gibt da keinen Generalisten im Journalismus.
Chatterbox auf Radio Bremen 4, Peter von Zahn, ein Mann der ersten Stunde, oder um genau zu sein, die Stimme der ersten Stunde, so hat er nämlich seine Erinnerungen betitelt, ist im Studio von Radio Bremen 4. Und ich möchte gerne mal da ansetzen, wo wir vorhin schon waren. Wir haben gesprochen über die Vorkriegszeit eigentlich. Sie haben schon kleine Ausblicke gegeben, dass Sie den ganzen Krieg 39 bis 45 natürlich mitgemacht haben, aktiv und eigentlich schon in der Nähe Ihrer späteren Profession. Sie sind ja, wenn man so will, die erste Nachkriegsjournalistengeneration mit Thilo Koch zusammen, sage ich mal, mit Werner Höfer zusammen. Und das bringt mich gerade, der letzte Name bringt mich darauf, dass unter anderem Werner Höfer, was ich persönlich entsetzlich fand, nun gehen musste aus einer Sendung, die, wie ich finde, die Bundesrepublik ein bisschen mitgeprägt hat, dieser berühmte Frühschoppen, weil er geschrieben hatte, irgendein dummes Zeug, ich habe es nie gelesen, oder auch nicht dummes Zeug, im Faschismus und in einem der Blätter, die Nazis halt vorhielten, wo man irgendwelche Kritiken hineinschreiben konnte. Sie sind von vornherein schon mal in Parteiverlach gegangen, haben wir vorhin gehört. Ich sage das mal jetzt so zugespitzt. Hat sie das eigentlich direkt gefragt, nicht gestört? Hat sie das nicht, wie Klaus Mann und die Manns insgesamt, bedrängt, was sie da gesehen haben? Sie sagten, die Juden gab es da schon nicht mehr und, und. Also man kriegt ja doch irgendwas mit. Ich will Sie jetzt nicht fragen, ob Sie alles gewusst haben. Das sind so Klischeefragen. Erzählen Sie mal, wie dieser Aspekt bei Ihnen damals war.
Also dieser Aspekt hat mich. Dieser spezielle in einem Verlag zu arbeiten, der gerade von den Nazis übernommen worden war, der hat mich eigentlich nicht gestört, denn es gab nichts auf dem Felde der Kultur oder des Journalismus, was nicht von den Nazis in irgendeiner Form übernommen worden war. Und ich kann also nur wiederholen, dass die Mitarbeiter im Ullstein deutschen Verlag, dieselben waren, die es vorher waren. 3000, 4000. Die Berliner Illustrierte erschienen noch und da kamen kaum Nazis
Gut, aber eine ganze kritische intellektuellen Generation war schon emigriert oder war im Begriffe zu emigrieren, 33, 34. Es gab große Auseinandersetzungen. Gottfried Benn schrieb, Klaus Mann, ihr könnt das nicht machen, aber dafür waren doch sehr viele weg. Brecht war sehr schnell weg. Das haben Sie doch wahrscheinlich alles als
Das
bereits
habe ich natürlich
mitgekriegt, ne?
mitbekommen und
Was war
auch
Ihre Haltung dazu?
mitbeurteilt. Und ich muss sagen, wenn Sie mein Buch lesen, werden Sie darin ein Kapitel über einen nicht erfolgreich verlaufenden Emigrationsversuch lesen.
Sie wollten eigentlich auch ein bisschen weg, oder wie?
Bitte?
Ich meine, wir müssen ja ein bisschen rekapitulieren, was in dem Buch steht. Sie wollten eigentlich auch
Ich
emigrieren.
wollte eigentlich auch emigrieren, ja.
Ja.
Und zwar nicht schon 33, aber 35, nachdem ich Soldat gewesen war, hatte ich, wie man so zu sagen pflegt, die Schnauze voll und wollte weg. Und bin dann zu Freunden in die Schweiz und dann nach Italien, nach Rom und was weiß ich wohin gegangen und habe mich orientiert darüber, welche Chancen habe ich als jemand, der noch nicht fertig studiert hatte, der wenig moderne Sprachen kennt, kein Italienisch zum Beispiel, welche Chancen habe ich da, einen Lebensunterhalt zu erwerben? Das stellt man sich nun heute sehr leicht vor, aber es war ja sehr schwierig. Man musste dann schon bereit sein, manuelle Arbeit, was weiß ich, in Steinbrüchen oder sonst irgendwo zu leisten, denn in einem Fach, das man sich ausgesucht hat, hatte man überhaupt gar keine Chance, weder in der Schweiz, wo man sowieso nach mehreren Monaten Aufenthalt ausgewiesen wurde, noch in Italien, wo ja außerdem nun noch die Frage des ursprünglichen Faschismus dazu kam, also da wollte man gar nicht so gerne hin. In England oder Frankreich war es wirklich unmöglich. In Frankreich wäre es wohl immer noch am ehesten gegangen. Die französische Asylantenpolitik 33, 34 war ja großartig. Die haben im Laufe eines Jahres 65.000 deutsche Juden und intellektuelle Flüchtlinge aufgenommen und zum Teil sogar in Brot gebracht. Ich weiß das zufällig, weil ich später mal in Amerika lange Zeit mit dem damaligen Ministerpräsidenten Chotin gereist bin, der mir von dieser Zeit erzählte, als er eben Innenminister war und sagte, was für Mühen es gekostet hat, die eigentlich fremdenfeindlichen Franzosen, die sind genauso fremdenfeindlich wie wir auch, dazu zu bewegen, diese Menschen aufzunehmen.
Der Kern meiner Frage war ein bisschen anders, weil er ein Klischee nochmal, vielleicht ein Klischee, vielleicht ist es ja auch keins, in Erinnerung rufen wollte, das hier herrscht jetzt 40, 50 Jahre danach. Nämlich, dass der Beginn der Machtübernahme der Faschisten für die intellektuelle Generation dieser Zeit praktisch das Aus bedeutete. Und wenn man was auf sich hielt oder noch seine Gedanken beieinander hatte und Mein Kampf eben dann auch gelesen hatte, dann musste man weg. Das ist ja so das gängige Bild. Und wer dann noch blieb, der machte sich gemein mit den Diktatoren oder gemein mit den Nazis. Ich sag's mal so pointiert, weil ich einfach mir immer schon vorgestellt habe, so ganz kann es nicht gewesen, kann es gar nicht gewesen sein.
Also wie war es denn bei Ihnen? Also bei mir als einem jungen Studenten in Jena, als die Machtübernahme im Januar 1933 erfolgte, war zunächst mal basses Erstaunen und das deutliche Gefühl, dieser Mann, dessen Stimme ich im Radio zum ersten Mal hörte, der kann es ja wohl nicht lange sein, das ist ein Komödiant, ja. Die Stimme von Hitler kam mir jahrelang komisch vor.
Deswegen hat Brecht ihn ja auch Anstreicher irgendwie genannt. Ja, das ist ja eine harmlose, verharmlose.
Und vielen meiner Bekanntschaft und meiner Freunde kam er eher komisch vor. Und er wurde immer nachgemacht mit dem Gefühl, naja, nur lange wird er ja wohl nicht sein. Ich hatte, wenn man so will, die Augen schnell wieder offen, weil ein Familienmitglied, das Kommunist war, verhaftet und ins KZ geschafft wurde, sodass ich sehr schnell die wahre Natur dessen, was sich da zusammenbraute, erkennen konnte. Das hat mich aber nun auch nicht bewogen zu emigrieren. Da waren Studienprojekte davor, da waren Freundinnen davor, da war die Familie davor. Also das hat zwei Jahre gedauert, bis ich mich dazu entschloss, mindestens mal nachzugucken, wo gehst du denn am besten hin? Aber ich bin dann wiedergekommen mit dem Gefühl, du musst erst mal tatsächlich eine gute Ausbildung haben, um dich überhaupt im Ausland durchsetzen zu können. Es war ein Existenzkampf, sehr viel schwerer, als ihn heute ein Asylant aus Tamilien zu bestehen hat.
Sie sind dann 39, als der Krieg begann, noch nicht ganz fertig oder gerade fertig mit Ihrer Promotion, an eine Stelle gekommen, die mich nun auch wieder völlig überrascht hat, nämlich an eine ja an sich von hoher Geheimnisträgerschaft, gezeichnete. Sie waren an einem Kommando, das Oberkommando des Heeres, wo die Fernschreiber standen und wahrscheinlich auch verschlüsselt genug, die Kommandos eingingen, die Berichte eingingen, die Militärattachés und auch dann die Front. Das lief alles über, schreiben Sie sehr schön in dem Buch, über Ihren Tisch. Sie als Historiker, auch noch ausgebildet, konnten sofort sehen, was Sache war in dieser Welt, in dem Sie in einem schönen Bunker saßen und das lasen. Das ist einer der stärksten Kapitel, finde ich, unter historischem Gesichtspunkt in Ihrem Buch, das ansonsten sowieso faszinierend zu lesen ist. Wie sind Sie denn da hingekommen? Da kam man doch nun nicht einfach rein, indem man sagte, also ich gehe jetzt mal und bin Soldat und dann werde ich da Fernschreiber-Geheimnisträger. Also das hat mich, das schreiben Sie, glaube ich, nicht, wie Sie es.
Also das weiß ich selber nicht. Ich meine, diese Dinge waren ja ein Würfelspiel. Ich war in Berlin selbstverständlich irgendwo bei einem Wehrkreiskommando oder wie man es damals nannte, registriert als ein Mensch, der eine Nachrichtenausbildung 1934 in der alten Reichswehr bekommen hatte. Also ich war ein richtig ausgebildeter Mensch, der mit dem Telefonhörer umzugehen wusste und ein Kabel vom Radio Bremen zu Radio Hamburg schalten und vielleicht auch legen konnte. Insofern stimmt nicht ganz, dass ich Antitechnik war. Ich musste auch ein bisschen Technik können. Also das war nun aber inzwischen seit 4 oder 5 Jahren ja eher in Vergessenheit geraten und ich fand einen Berufungsbefehl vor, 2 Tage nach Kriegsbeginn, wonach ich mich in Potsdam bei einem Nachrichtenregiment zu stellen hatte. Und das war das Regiment, was die ganzen Telefon, Fernschreibstationen für das Oberkommando der Wehrmacht des Heeres besetzte. Und da kam ich rein und lernte erstmal Fernschreiben. Schreibmaschinen schreiben konnte ich schon. Lernte Fernschreiben und Geheimschreiben, verschlüsseln und entschlüsseln. Und dann ging es los.
Chatterbox auf Radio Bremen 4 mit Peter von Zahn, einem Mann, einer Stimme der ersten Stunde des deutschen Nachkriegsrundfunks im Studio. Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Und wenn das Gespräch so ein bisschen hin und her hüpft, was ich gerade zu vermeiden versuche, indem ich ihm biografischen Faden folge, dann hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass man ja so mit einem Generationsvorbild ganz selten in einem Raum zusammensitzt. Das mal nur so in Klammern.
Ich denke, ich bin Instanz.
Ja, genau, Instanz. Ja. Das kommt aus der Computersprache, deswegen sollte ich das lieber mal wieder weglassen. Das hat mit in juristischen Sachen gar nichts zu tun. Ganz überraschend in dem Buch, was man lesen kann, was ich dringend empfehle für jeden, der ein bisschen über Mediengeschichte oder Journalismus oder auch überhaupt über deutsche Nachkriegsgeschichte sich mal von einer ganz anderen Warte her informieren will, Stimme der ersten Stunde, erster Band der Erinnerungen von Peter von Zahn. Ganz überraschend für mich dieses kleine Kapitel, wo Sie Ihre Tätigkeit als Geheimschreiber im OKH beschreiben. Und dann liest man ja auch, dass Sie dann irgendwann aus Geheimnisträgergründen, weil Sie eben doch da irgendeinen Kommunisten in der Familie hatten, da
Ja, und eine
expediert
englische
wurden.
Frau.
Und eine englische Frau inzwischen, ja, also unmöglich.
Und die englische Schwiegermutter noch aus Jersey, wo sie besetzt worden war, nach Berlin geholt.
Es gibt ja die Theorie von einigen, die sagen, unter anderem haben die Deutschen deswegen den Zweiten Weltkrieg verloren, weil sie den Verschlüsselungskrieg gegen England verloren haben. Das gab es ja wohl nicht.
Das trifft zu. Also es trifft sowohl für den Ersten Weltkrieg zu,
Ja.
wo es ja die amüsantesten Geschichten über diese Frage gibt. Die Zimmermann-Papiere zum Beispiel beleuchten das sehr eindringlich. Aber im Zweiten Weltkrieg ist das Radar und die Entschlüsselungsfähigkeit der englischen Privatdozenten aus Oxford
Ja.
ein entscheidender Punkt gewesen.
Das sehen Sie als alter Nachrichtenoffizier auch so.
Doch, ja, natürlich. Wer zuerst weiß, malt zuerst.
Also insofern waren Sie schon an einer Schlüsselstelle,
Ja.
ohne eine Schlüsselfigur zu sein.
Ja, kann man sagen. Ja, Schlüsselfigur nicht. Dazu war man zu weit unten. Man konnte ja nicht gut aus 100.000 Leuten, die man auf den Balkan schicken sollte, 10.000 machen. Das wäre wohl nicht gegangen. Aber also Sabotage, konnte man versuchen, aber ohne viel Aussicht auf Erfolg. Und das lag mir eigentlich auch nicht.
Und die dreckige Seite dieses Krieges, die wir heute durch die Bilder und auch durch den Gang der Geschichte und vor allen Dingen in diesem Krieg sehen, den haben Sie dann eigentlich an einer Stelle mitbekommen, wo Sie Propaganda machen mussten. Mhm. Das bringt mich auf die Frage, ich erinnere mich, glaube ich, dass auch Franz Josef Strauß, Gott hab ihn selig, zum Schluss so eine Art Propaganda-Offizier oder zumindest Ideologie-Offizier der Nazis wohl gewesen sein soll.
Ich glaube, der war Führungsoffizier, nationalsozialistischer Führungsoffizier.
Also eine andere Schattierung von Propaganda.
Ja.
Wie kam es Ihnen denn nun vor, diesen, Entschuldigung, Schwachsinn, den die Nazis dann sowohl über die Lage des Krieges wie auch über die Ideologien dieses Krieges zu verbreiten hatten, nun in eigener Person mit Lautsprecherwagen und was auch immer an der Front da in die Gegend rauszupusten. Wie kamen sie
nun,
sich vor?
Also, es handelte sich ja unter anderem auch darum, seine eigene Haut so teuer wie möglich zu verkaufen. Mhm. Dass es sich um die eigene Haut handelte, merkte man ja sehr schnell. Man merkt es an der Front, man merkt es auch hinter der Front, dass man eben wirklich in Feindesland war. Demzufolge fielen eine ganze Menge Theorien über die Qualität der Führungsbefehle weg und man sah also das an diesen Befehlen, was einem selbst schadete, und man unterstützte sogar mit der Waffe, wenn man dazu herausgefordert wurde, das, was dem sich wehren diente. Nicht wahr? Also wenn man im Graben Lautsprecherpropaganda macht, dann hat man natürlich auch eine Maschinenpistole dabei, denn man kann ja jederzeit angegriffen werden. Wenn man im hinteren Heeresgebiet von Partisanen umringt ist, hebt man ja nicht gleich die Hände hoch, sondern das ist ein Akt der erlaubten Selbstverteidigung, glaube ich, gleichgültig in welchem System. Nein, falsch. Nicht gleichgültig in welchem System. Wenn man, wie wir es ja waren, in dem einen System waren, was genauso schlecht war wie das andere oder nur unmerklich schlechter oder besser, dann kam es schon nicht mehr darauf an, dann versuchte man zu überleben. Ich bin sicher, dass ich anders gehandelt hätte. Nein, sicher kann ich auch nicht sein, aber ich nehme an, dass ich anders gehandelt hätte, wenn wir, sagen wir mal, in England gefochten hätten. Da wäre ich vermutlich übergelaufen. Ich habe immer für Churchill gebetet. Wenn es ein Beten gibt,
das
dann
habe
hab ich dem gewünscht, erfolgreich zu sein. Auch auf dem Rücken der Deutschen dann, letzten Endes. Also mir ist die Besetzung von Hamburg durch die Engländer und von Bremen durch die Amerikaner nicht unwillkommen gewesen. Das war mir jedenfalls sehr viel lieber als die Besetzung durch die Nazis oder die Besetzung durch die Russen.
Eine ganze Nachkriegsgeneration der Jüngeren, also der Generation, die Ihnen dann mehr oder minder fast folgte, hat den Vätern, das sind dann so Sie und ein paar Ältere, immer vorgeworfen, ihr habt mitgemacht. Ihr hättet doch Widerstand leisten sollen.
Natürlich haben wir mitgemacht. Aber natürlich haben wir auch vielfach Widerstand geleistet. Also wir haben das ja im letzten Jahr nun in der ehemaligen DDR alles sehr genau wiedererlebt. 16 Millionen DDR-Bürger werden durch 16 Millionen Stasis verfolgt. So ist es doch. Jeder war sowohl ein bisschen das eine, wie auch ein bisschen das andere. Mhm. Und so war es bei den Nazis auch. Man machte nicht freiwillig und mit Enthusiasmus mit, sondern man machte mit, weil man musste. Mhm. Und man leistete hier und da Widerstand, wo man sich eine gewisse Chance ersahen, wenn es auch nur der verbale Widerstand war, dass man eben nicht so schrieb, wie es vorgeschrieben war, oder gar nicht schrieb. Das betrifft mich nicht, aber viele andere. Oder dass man im Kreise der vertrauten Freunde und Kameraden eben eine Lippe riskierte, die man in Gegenwart von Leuten, die als Nazis bekannt waren, nicht sich riskiert, sich nicht erlaubt hätte. Das kann man Feigheit nennen, aber wie gesagt, die eigene Haut ist doch sehr wichtig.
Chatterbox auf Radio Bremen 4 mit Peter von Zahn im Studio, einem der ersten Männer des deutschen Nachkriegsrundfunks, einer, der das geprägt hat, was wir heute fortsetzen, was sich natürlich heute auch in den Medien durchaus verändert. Also ein Peter von Zahn ist jemand, den man heute, wenn man jetzt gerade 13, 14, 15 ist und zum ersten Mal Fernsehen guckt, seltener sieht. Das ist ein Mann, der in den 60er und 70er Jahren sehr prägend war und seither ein bisschen ein Emeritus, sagen wir mal. Wir kommen vielleicht später noch dazu. Sie haben erzählt, dass Sie durchaus im Faschismus und im Zweiten Weltkrieg eine Arbeit gemacht haben, die man als kriegswichtig bezeichnen könnte, auf einer unteren Ebene. Sie haben mitgemacht, Sie waren ein allerdings innerlich Churchill-Freund und Begeisterter von der Idee, dass der nun endlich dem Ganzen ein Ende machen könnte. Das hing wahrscheinlich mit ihrer englischen Frau zusammen, nehme ich mal an. Die ja zum Schluss sogar interniert worden ist, nicht, wenn ich das richtig...
Ins Gefängnis kam.
Ins Gefängnis kam. Warum?
Wir wohnten, das heißt also ich nicht, ich war an der Front, aber meine Frau und meine Schwiegermutter mit den Kindern wohnten bei einem Zweig der Familie Stauffenberg.
Ach.
In Wilflingen, wo jetzt Ernst Jünger wohnt. Den man dort manchmal aufsuchen kann. Und nach dem 20. Juli wurde ja die gesamte Sippe Stauffenberg festgesetzt. Und da, was findet man da? Zwei Engländerinnen.
Mhm.
Darauf bezog sich dann eine damals viel kolportierte Rede von Herrn Ley, ist Ihnen noch ein Begriff?
Nein.
Der Arbeitsminister Hitlers,
aha,
der Kraft durch Freude und ja, so weiter. Und der Herr Ley hielt nach dem 20. Juli eine Rede, dass man den Kopf der britischen Schlange, die sich eingenistet habe, zertreten würde.
Ah, ja. Ja,
das war das, was,
da haben Sie Angst gehabt,
was ich eingeschlossen in irgendwo in Litauen oder Lettland zuerst davon hörte überhaupt. Und ich hatte dann gute Verbindungen, sodass ich aus dem Kessel rausgeflogen wurde und mich um die Freilassung meiner Frau kümmern konnte.
Was Ihnen gelang?
Was gelang, ja.
Sie hatten da schon
Hat
Kinder,
ein bisschen
nicht?
Gedauert, aber...
Zu dem Zeitpunkt hatten Sie schon zwei Kinder, oder?
Da hatten wir drei, glaube ich. Nee, zwei hatten wir.
Nach dem Krieg dann haben die Engländer Sie, obwohl Sie... muss ich auch wieder überraschend sagen, ja nun überhaupt nicht auf der anderen Seite gefochten haben, sondern durchaus also an wichtigen und an kriegswichtigen Nachrichtenabteilungen tätig waren, relativ schnell auf den deutschen Rundfunk und auf dessen Gründung losgelassen, was ja auch ein bisschen ein Werk der Engländer war. Das muss man ja auch mal in Erinnerung rufen, dass dieses Radio, in dem wir uns auch hier befinden, ja, viele Spötter sagen, die fixe Idee eines amerikanischen Besatzungsoffiziers war, mag sogar sein, aber auf jeden Fall ist der Nachkriegsrundfunk, dieses öffentlich-rechtliche System, das muss man einfach in Erinnerung rufen, ein Werk von ganz wenigen und sehr, glaube ich, demokratisch Gesinnten und auch nicht unbedingt einer politischen Richtung zuordnbaren Demokraten, die bei den Alliierten waren, vor allen Dingen bei den Engländern. Sie kennen sie gut.
Und sehr gut, ja.
Diese Engländer haben sie... erkoren, da im Nordwestdeutschen Rundfunk, also kurz um die Ecke hier in Hamburg, gleich mal die ersten Spatenstiche zu tun. Wieso? Wieso wussten die Engländer so genau, dass sie nicht von einer anderen Feldpostnummer oder von einer anderen Seite sind? Denn sie hatten ja bei den Nazis sechs Jahre lang gearbeitet.
Das konnten sie nicht wissen. Aber, also erstens mal empfahl mich, dass ich gut Englisch sprach.
Ja? Durch Ihre Frau.
Das ist natürlich ein Vorteil.
Ja.
Obwohl die Engländer, die nach Deutschland geschickt worden waren für den Rundfunk, alle auch ganz gut Deutsch sprachen, zum Teil sehr gut, zum Teil kamen sie ja aus Deutschland ursprünglich. Also das war das Erste. Das Zweite war die englische Frau, die sich gar nicht verheimlichen ließ, nicht wahr? Und dann werden sie vermutlich auch ein bisschen nachgeforscht haben, was schon in den ersten Wochen und Monaten des Krieges denkbar war.
Parteimitglied waren Sie nie?
Bitte?
Parteimitglied der NSDAP nee. Waren Sie nie?
Nee, ich war insofern völlig unbelastet. Nee. Aber ich schiebe es zum Teil auch darauf zurück, dass ein hoher englischer Diplomat, der vor dem Kriege in Berlin stationiert war und der später der leitende politische Kopf der britischen Besatzungszone wurde, mich kannte von vor dem Krieg. Aha. Und den muss man wohl mal, der muss das irgendwie mal gehört haben, da ist ein Herr von Zacht, den kenne ich doch und der ist ja in Ordnung und naja, den hatte ich kurz vor dem Kriege noch besucht in London und hatte mit ihm über die Situation sehr offen gesprochen. Das hat er wahrscheinlich nicht vergessen, nehme ich an. Aber ich weiß das nicht genau.
Gründungsintendant des NWDR, des Nordwestdeutschen Rundfunks, sind Sie nicht gewesen.
Nein.
Aber was war die Aufgabe dann nach 45?
Die Aufgabe war ein deutsches Wortprogramm aufzubauen. Ein deutsches. Ja? Mhm. Also nicht eins, was nur einfach BBC übernahm oder Radio Luxemburg, sondern das mit eigenen Mitteln, eigenen Kräften deutsche Meinung im Rundfunk zur Geltung, zur Sprache bringen soll. Das war die erklärte Position der Engländer unmittelbar nach dem Kriege.
Und dann haben die Engländer Ihnen einen Raum gegeben und gesagt, setz dich dahin.
Dann haben sie mir ein Büro gegeben. Büro,
mach mal los.
Und eine Sekretärin. Und neben mir saß Eggebrecht, der schon eine Woche vorher da war. Und nun galt es für mich, in erster Linie mal Mitarbeiter zu finden. Das heißt, dann fuhr ich mit dem Segen der Engländer bewaffnet in die Kriegsgefangenenlager und holte mir dort Leute, die ich kannte, zufällig, die also schon irgendwas in Presse und Rundfunk gewesen waren. Und dann kam eines Tages Peter Bamm in mein Zimmer in voller Kriegsuniform mit Orden behängt über und über. Der war ja Arzt, Oberstabsarzt oder sowas im Kriege gewesen, kam rein und sagte, kann ich hier mitmachen? Und da wir uns ganz flüchtig auf Umwegen kannten, ich sage Ihnen, Bekanntschaften sind ungeheuer wichtig, konnte ich sagen, jawohl, ich gehe zu den Engländern und mache einen Vorschlag, sie fangen hier an. Dann war nur die Frage der Orden noch zwischen ihm und den Engländern. Er musste ihnen erklären, warum er den Prinz-Albrecht-Orden trug und warum er den Pour-le-Mérit trug. Zu dem Letzteren sagte er, ja, also wenn ich zu den Engländern gehe, dann kann ich doch nicht einen Orden ablegen, den der Enkel der Queen Victoria gestiftet hat. Damit brachte er alle zum Lachen. Ja.
Also, Sie haben den ersten Kreis derer zusammengestellt, die dann Rundfunk in Deutschland machten. Die Engländer wollten ja damit auch ein Erziehungsziel erreichen.
Ja.
Der Großdeutsche Rundfunk, den es bis dahin gab, also einen zentralen Rundfunk, den wir in Deutschland seither nicht mehr haben, die Engländer aber wohl, das war denen ein Gräuel, weil die da auch irgendwie fürchterliche Angst vor hatten und dem Großdeutschen Rundfunk, den die Nazis ja so gut kontrollierten in den ersten Jahren, auch ganz viel Wirkung unterstellten. Ja. War das bei Ihnen auch so? Haben Sie das auch so empfunden, dass man da jetzt was ganz anderes machen muss, um den Deutschen nur endlich mal diesen Nationalsozialismus auszutreiben? Ja. Oder hatten Sie dieses Ethos nicht?
Doch, das hatten Sie schon.
Ich meine Sie jetzt. Wir davon auch. Zahlen. Ja?
Wir auch. Wir wollten ja etwas anderes als den Reichsrundfunk und die Sprachregelung von Goebbels. Das war eigentlich nur natürlich. Und wir hatten ja auch unsere eigenen Ideen, wie man diesem geschlagenen und halb verhungerten Volk mal seine Situation erklären könne. Das konnten die etwas bärbeißigen Kommandos natürlich nicht, die von Eisenhower und Montgomery gegeben wurden, sondern dazu gehörte doch wohl auch das eigene Miterleben, dass man die richtige Tonart traf, eine Mischung aus Tadel und Ermunterung. Ja. Die musste man ja finden. Und man musste den Deutschen erklären, wer sie eigentlich sind. Das war ihnen ja 12 Jahre entweder verheimlicht worden oder in einer Art zudringlich kenntlich gemacht, dass sie sich selber kaum noch wiedererkennen konnten. Sie wussten ja zum großen Teil nicht, wie der Krieg zustande gekommen war, welche historische Geschichte dahinter lag. Das war ihnen ausgetrieben worden. Sie kannten England nur aus Propagandablättern, Amerika gar nicht, die Franzosen nur aus der Erbfeindschaft, die Russen allerdings vielfach aus eigener bitterer Erfahrung. Also man musste ihnen einen weiteren Blick auf sich selbst vermitteln. Deshalb haben wir in dieser ersten Zeit nach dem Kriege sehr viel Historie betrieben in den Kommentaren, die wir gemacht haben.
Chatterbox auf Radio Bremen 4 mit Peter von Zahn im Studio, der den Deutschen Rundfunk 1945, als die Engländer ihn ganz anders strukturieren wollten, mit begründet hat. Danach allerdings ein Begründer des deutschen Fernsehens, was das Inhaltliche betrifft, die Sendungen, Reportagen, Dokumentationen geworden ist. Und das ist das sozusagen, was ihn bekannt gemacht hat, sodass heute noch jeder Peter von Zahn kennt, obwohl, wie ich schon vorhin gesagt habe, die Filme und die vielen Reporter der Windrose-Beiträge und alle diese Dinge, die sie geprägt haben, im Moment nicht mehr so häufig laufen. Wahrscheinlich gibt es irgendwann wieder ein Peter von Zahn-Revival und da werden wir das alles nochmal von A bis Z sehen. Ich will nochmal zurück auf diese Radiozeit am Anfang. Sie schreiben in Ihrem Buch, glaube ich, in einem Eröffnungskapitel oder in der Einleitung, Sie danken all denen, die Ihre Stimme so mochten. Denn Ihre Stimme ist das, was Sie geprägt hat und mit der Stimme sind Sie der geworden, der Sie waren. Das ist ungefähr das, was Sie schreiben und der Sie sind. Mögen Sie Ihre Stimme selber eigentlich?
Nicht so besonders, aber ich bin ja mit ihr verheiratet. Mhm. Man kann sich einer Gesichtsoperation unterziehen, aber einer Stimmenoperation nur durch morgendliche Heiserkeit, die später dann vergeht.
Nun war es ja so, dass im Rundfunk oft Leute was geschrieben haben und dann gab es die Sprecher, die haben das dann gelesen. Ja. Das haben Sie ja wohl nicht so zugelassen. Sie haben auch Ihre Kommentare immer selber gesprochen.
Wenn es irgend ging, aus Amerika war das manchmal nicht möglich, aber wenn es irgend ging, habe ich selber gesprochen, weil sich herausstellte, wenn es anders gewesen wäre, hätte ich es nicht getan, weil sich herausstellte, dass diese Stimme eben mit der Zeit bei den Zuhörern Zuspruch fand. Die wollten ganz gerne hören, was ich sagte. Es war ihnen vielleicht inhaltlich weniger angenehm als in der Tonart. Und die Tonart ganz zu ändern, war ja wichtig nach der Zeit der Kommandostimmen und des Gebrülls und der Befehle und der schnarrenden Heldentöne, die aus dem Radio klangen. Demgegenüber war meine Stimme vermutlich eine zivile Stimme und das ging den Deutschen, die nun gezwungen wurden, zivil zu sein, besser ein.
Ich glaube, besser kann man es nicht beschreiben. Jedes Wort würde ich genauso unterstreichen. Haben Sie das ganz bewusst gemacht? Haben Sie diese stark auch individuell orientierte, ganz persönlich orientierte Ansprache, die ja sicherlich nicht üblich war und die heute noch nicht durchgängig üblich ist, auch durchsetzen müssen gegen andere, die gesagt haben, also Peter, du kannst es nur wirklich nicht sagen?
Sicher, zu Anfang war das schwierig, weil es eben ungewöhnlich war. Selbst in den Kreisen der englischen Kontrolleure war es umstritten, ob man überhaupt einen Kommentar mit meiner Stimme senden durfte. Und einer der Kontrolleure, ein ehemaliger deutscher Kölner Rundfunksprecher von vor 33, sagte, das ist ganz unmöglich, das verstehen die Deutschen gar nicht, diese Sprache. Der muss ein bisschen mehr Pep hineinbringen. Ja? Und dann wollte er das selber sprechen mit seinem kölnischen Dialekt. Da gab es dann Gott sei Dank einen Entscheid, dass ich das ruhig mal sprechen sollte. Und so blieb es dann auch. Man hat sich ja auch an die gar nicht so rund radiogene, sagen wir mal so, radiogene Stimme von Axel Eggebrecht sehr gut gewöhnt. Zu Anfang erregte die, genau wie die meine, Anstoß. Meine Stimme galt als weibisch, Eggebrechts Stimme galt als jüdisch.
Ach.
Er war gar kein Jude, aber sie galt als jüdisch. Nun kam bei beiden noch das Sächsisch dazu, auch bei Peter Bamm, bei Ernst Schnabel, bei Bruno E. Werner, den ganzen Kempen der ersten Zeit, bei Schüttekopf. Wir sprachen alle mit einem bemerkbaren sächsischen Unterton und das kam in Hamburg eigentlich nicht gut an.
Sie sind dann ins Fernsehen gegangen, das heißt, so kann man das gar nicht sagen. Fernsehen gab es ja gar nicht. Fernsehen ist eine Entwicklung, die die Deutschen zwar schon sehr früh hatten, 1936 war das technisch ja irgendwie schon mal...
War schon da,
aber...
Wurde nach dem Krieg verboten.
Die
Engländer ließen es nicht zu, auch die Amerikaner nicht. Dauerte bis 1949, bis es erlaubt wurde, Fernsehen zu entwickeln.
Aha. Und haben Sie das auch schon immer begleitet in den Anfängen oder wie sind Sie dann
wenig,
in dieses Medium reingerutscht?
Wenig, ich bin in das Medium reingerutscht in Amerika. Als ich sah, welche ungeheure Wirkung Fernsehen im politischen Leben haben kann und wie die Kollegen, amerikanischen Kollegen des Rundfunks allmählich hinüberzogen in das Fernsehlager, weil sie dort ihre Zuhörer und Zuschauer fanden. Was zurückblieb, war Fußvolk.
Mhm.
Ja, das ist in Deutschland ja auch mehrmals so gewesen und schnappt jetzt möglicherweise wieder zurück.
Es ist eine Entwicklung vom Hörfunk zum Fernsehen, die sich ja auch heute immer noch anhält.
Ja, aber ich entdecke also gewisse Zeichen dafür, dass man den Rundfunk wieder als ein selbstständiges Medium betrachtet.
Unter anderem versuchte diese Sendung, die wir nun gemeinsam gemacht haben, das. Ich will beschließen eigentlich mit dem, was fast wieder das Wichtigste wäre. Der Peter von Zahn, den alle kennen, ist der, über den wir überhaupt noch nicht geredet haben. Nämlich den Fernsehmann dann. Faktisch von wann genau an, wann fingen Sie an?
Mit eigener Sendung von 55.
Ja. 55 bis...
Also mit eigener Sendung kann ich sagen, bis, wenn man so will, bis Anfang der 70er Jahre, da war immer noch irgendwas mal, habe ich Report geleitet und Reporter der Windrose liefen ja auch ihre Zeit. Also für das Fernsehen habe ich dann später Bilder, die die Welt bewegten, so ein Katastrophenrepertoire, hat gerade auf junge Leute immer sehr viel Eindruck gemacht. Ich habe also bis vor, sagen wir mal, 6, 7 Jahren viel fürs Fernsehen gearbeitet und dann hat da wohl irgendwo eine Gruppe gesessen, die sagte so, nun ist er alt genug und nun lasst mal die anderen ran, wir wollen ihn mal eine Weile lang zur Ruhe setzen. Und da ich ja ein Filmemacher geworden bin, hat mich das nicht furchtbar gestört. Ich musste ja nicht antichambrieren gehen, sondern habe meine Filme weitergemacht, nicht fürs Fernsehen und bin dadurch in der Lage, manchmal das Fernsehen zu kritisieren und dabei sogar Leute aufs Korn zu nehmen, die sich sonst wohl bitterlich an mir rächen würden.
Sie sind kein Apparatemensch geworden. Sie sind nicht einer, der, sagen wir mal, jetzt also Altintendant von irgendwas ist, sondern Sie haben eigentlich nie sich fest einbinden lassen, wenn ich das richtig sehe, sondern sind sehr schnell selbstständiger Unternehmer geworden, haben Ihre eigene Firma gehabt. Sie machen, glaube ich, auch heute noch. Sie haben auch heute und machen heute auch noch Filme.
Ja, ja.
Kleine Werbefilme.
Im Moment gerade zwei.
Ja? Worum gehen die? Was ist das Thema?
Der eine geht über Altlasten. Ja. Ich stöbere also zum Beispiel morgen in Sondermülldeponien und ähnlichen Scherzen herum, bearbeite die Wismut, Public Relations Leute mich da mal genau reingucken zu lassen. Das mache ich für eine Berufsgenossenschaft, also ein informativ sachlicher Film, der zeigt, was auf die Berufsgenossenschaften an Gesundheitsvorsorge, arbeitsmedizinischer Vorsorge, Sicherheitsvorsorge zukommt, wenn Sie die 50.000 Altlastenstellen in der Bundesrepublik und in der ehemaligen DDR nun über die nächsten 20 Jahre aufarbeiten müssen. Das heißt, da werden also Tausende von Tiefbauunternehmen angesetzt, die groß reine machen müssen. Und die brauchen einen Film, der ihnen zeigt, wie man sowas macht oder worauf man achten muss.
Und da machen Sie es, wie Sie es immer gemacht haben. Sie schreiben sich ein kleines Treatment, gucken an, wohin.
Ein kleines Treatment, es geht schon ins Drehbuchartige über. Ja. Aber ich mache auch für eine andere Berufsgenossenschaft ein richtiges Drehbuch für ein Drama. Wir haben gelernt, dass man die Ausbildungsstellen und die Leute in den Betrieben am besten interessieren kann an diesen Fragen, wenn man sie ihnen in der Praxis vorstellt, aber gedrängt in dramatischer Form, rankt sich natürlich meistens um die Verhütung von Unfällen, elektrischer Unfälle, anderer. Dazu hole ich mir gute Serienschauspieler, die überall bekannt sind. Ich nehme an, dass in dem nächsten Dagmar Berghoff mitmachen wird. Und sonst haben wir Lange und Rauch und ich will sie jetzt nicht alle aufzählen. Jedenfalls bieten diese Schauspieler dann Situationen da, an denen Leute in den Betrieben, Sicherheitsfachkräfte lernen können, wie man miteinander psychologisch umgeht, um Unfälle zu verhüten oder zu vermeiden oder zu bewältigen, wenn sie sich abgespielt haben.
Peter von Zahn in seinem 78. Lebensjahr immer noch aktiv, frisch dabei und ein wunderbarer Gesprächspartner. Wir warten auf den zweiten Band Ihrer Erinnerungen, der diese ganze Zeit Ihrer Fernseharbeit beschreiben wird, auch auf bestimmt 350, 400 eng beschriebenen Seiten wie der erste Band. Ich wollte ein bisschen Geschmack auf diesen ersten machen und will auch Geschmack auf den zweiten machen. Wann erscheint er denn?
Ja, ich glaube nicht vor Frühjahr 93. Denn ich muss ihn ja erst schreiben. Ich habe im Moment zu viel zu tun und kann erst Anfang nächsten Jahres so richtig rangehen. Dann würde es leidlich schnell gehen. Aber wenn ich den Verleger kenne, dann sucht er sich eine Frühjahrszeit aus, wo er es rausbringt. Also 93 im Frühjahr. Der zweite Band, wann der dritte kommt, weiß
ich nicht. Ich bedanke mich und wünsche noch alles, alles Gute.